Hallo, du bist auf dem Kanal von Grünspiriert gelandet, von mir, Viktoria Pfeiffer. Ich bin die Gründerin von Grünspiriert und die Herausgeberin des Naturkalenders von der Natur inspiriert. Und wir haben uns heute mit einem weiteren Gast getroffen, um über die Pflanze des Monats, über die wunderschöne Schlehe zu sprechen und auch über die Bedeutung von heimischen Hecken. Und unser Gast ist die Franziska. Franziska, wo kommst du her? Wer bist du? Was machst du? Vielleicht eine kurze Vorstellung von dir.
Ja, hallo, mein Name ist Franziska Polsterer. Ich bin die Gründerin der Engelsgarten Kräuterschule. Ich bin Kräuterpädagogin, zertifizierte Kräuterpädagogin. Ich lebe in Wien und komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Wien, aus Niederösterreich. Und ich bin schon seit fast 10 Jahren als Kräuterlehrerin tätig und gebe mein Wissen weiter in Workshops, in Kräuterwanderungen, in Online-Kursen, in Seminaren. Mittlerweile mache ich auch schon Jahresausbildungen, also ganze Ausbildungen zur Kräuterfachfrau, Kräuterfachmann. Und ja, da ich in der Stadt lebe, werde ich immer wieder gefragt, geht das überhaupt? Und das ist irgendwie so mein großes Anliegen, ist den Leuten einfach zu zeigen, wie man ganz einfach in den Alltag den Nutzen und dieses Wohlige, was uns die Kräuter geben. Ja, es ist jetzt nicht nur der physiologische, gesundheitliche Nutzen, sondern es ist auch einfach, wenn man sich mit den Kräutern beschäftigt, ist es immer auch ein Balsam für die Seele. Und ich möchte den Leuten zeigen, wie man das ganz einfach in den Alltag integrieren kann. Also wie man Kräuter essen kann, wie man sie sonst nutzen kann, auch wenn man in einer Stadt lebt oder auch wenn man am Land lebt und wenig Zeit hat. Das ist meine Mission quasi.
Ja, meine Herausforderung ist hier bei den Spazierwegen, dass halt auch sehr viele Hunde unterwegs sind und dass ich nie genau weiß, wurde das Plätzchen jetzt von einem Hund vorher besucht oder nicht. Deswegen ist das ja mit Hecken und auch mit Bäumen ein bisschen praktischer, weil da hat man das Problem dann eben nicht, diese Sorge. Wir sprechen jetzt heute über die wunderschöne Schlehe. Hier ist ja die Illustration. Sie sollte an manchen Orten jetzt schon blühen. Die Aufnahme ist jetzt Ende März. Am 17. März hat sie bei mir im Speckgürtel von Wien noch nicht geblüht. Woran erkenne ich sie denn, wenn sie blüht? Was sind da die Merkmale?
Ja, also die Schlehe oder besser gesagt der Schlehdorn, wenn man ganz korrekt sein will, heißt die Pflanze Schlehdorn oder auch Schwarzdorn, Bruno spinosa. Das ist ein Strauch, zuerst einmal. Das ist wichtig zu wissen, das ist ein Strauch. Sie kann auch hoch werden, bis zu 3 Meter oder sogar mehr, wirklich ein Baum werden. Aber in den meisten Fällen ist es ein Strauch, ja, so um die 2, 3 Meter hoch. Und man findet den Schlehdorn klassischerweise in Hecken oder an Waldrändern. Ja, das Erste ist, man muss mal wissen, wo haltet man Ausschau. Und da sind eben diese klassischen Hecken. Bei uns in meiner Gegend, wo ich herkomme, nennt man das Windschutzgürtel. Ja, also zwischen den Feldern ist oft so eine Hecke. Da findet man meistens den Schlehdorn. Aber auch an Waldrändern, an Wegesrändern, auch in Weinbergen, überall wo Sträucher gelassen werden. Auch in Gärten, in Parks und so weiter. Und erkennen tut man den Schlehdorn jetzt sehr einfach. Also er blüht schon im März. Also da, wo ich, gestern habe ich nachgeschaut und bei mir blüht er schon. Man erkennt den Schlehdorn erstens mal daran, dass die Blüten vor den Blättern kommen. Ja, das heißt, wenn man in der Natur unterwegs ist und man sieht einen Strauch im März, April, der wirklich über und über weiß blüht, ja, kleine weiße Blüten und über, das ist so wirklich wie so ein Wasserfall an Blüten, ja, ganz, ganz, die Natur zeigt sich in ihrer absoluten Fülle, wenn man den Schlehdorn anschaut. Und dann sind diese kleinen weißen Blüten sind da, es sind noch keine grünen Blätter an dem Strauch, das ist mal ein wichtiges erstes Erkennungsmerkmal. Und die kleinen weißen Blüten haben 5 Blütenblätter. Kann man zählen, 1, 2, 3, 4, 5. Die gehören zu den Rosengewächsen. Und die Rosengewächse, die haben ganz oft 5 Blütenblätter. Also Rosengewächse, dazu gehören die ganzen Wildrosen, auch die gezüchteten, die haben natürlich mehr Blütenblätter, aber die klassischen Wildrosen, die Brombeer, die Himbeere, der Apfel, die Birne, die Kirsche, die Zwetschge, also all diese Bäume gehören zu den Rosengewächsen und die haben immer 5 Blütenblätter. Und dann, wenn man sich das Holz anschaut vom Schlehdorn, vom Schwarzdorn, wie auch genannt wird, dann ist dieses Holz ganz, ganz dunkel. Also der Stamm und die dicken Äste sind fast schwarz, ja, ganz, ganz dunkelbraun, fast schwarz. Deshalb heißt er auch Schwarzdorn. Und man kann an den älteren Ästen sieht man dann so leichte Risse, ja, also das Holz reißt dann etwas auf. Ist auch ein Erkennungsmerkmal. Und ganz wichtig sind natürlich die Dornen, ja. Das Schlehdorn hat Dornen. Und die Dornen findet man an den kleinen, es gibt die Seitenäste und die Seitenäste haben dann wieder Verzweigungen. Der verzweigt sich ziemlich. Und an diesen Verzweigungen bilden sich dann meistens so im 90-Grad-Winkel diese Dornen. Und oft merke ich bei den Kräuterwanderungen, dass die Leute das nicht wissen, wie das aussieht, weil wenn man Dorne hört, dann denkt man häufig, das schaut aus wie das, was eine Rose hat, ja, weil uns immer gesagt wird, Rosen haben Dornen. Das stimmt nicht, ja. Rein botanisch, biologisch haben die Rosen nämlich Stacheln. Und Stacheln sind diese kleinen spitzen Dinger, die man ganz leicht abbrechen kann von der Rose, wenn ihr das ausprobiert habt. Eine Dorne dagegen ist ein langes Gebilde, das spitz zuläuft und das man nicht abbrechen kann. Ja, also es schaut aus wie ein kleines Ästchen. Also es ist so grau, dunkelbraun und läuft spitz zu und das kann man sehr, sehr schwer abbrechen. So wie so eigentlich eine dicke Nadel, ja, wie eine dicke Stecknadel. Und das wurden die Dornen vom Schlehdorn wurden früher auch als Nadelersatz genutzt, ja. Die wurden auch als Stecknadel, um irgendwelche groben Stoffe zusammenzuhalten. Wurden die genutzt? Oder auch in der Wurstherstellung, habe ich gelesen, wurden sie genutzt, um das quasi zusammenzuhalten, wenn man die Würste gefüllt hat. Also kann man sich leicht merken, diese Dornen, die schauen aus wie dicke Nadeln. Und später, wenn er dann verblüht, dann kommen die Blätter. Die Blätter sind länglich, eiförmig, also elliptisch, spitz zulaufend, wie ein ganz ein schmales Ei. Und am Blattrand leicht gesägt. Ja, wie eine ganz, ganz leichte Säge ist der Blattrand. Sind grüne Blätter, ja, relativ, ja, wie die Blätter von solchen Bäumen aussehen. Ja, wie kann man vergleichen mit den Blättern von anderen, von Apfelbaum und so weiter, ja, von der Farbe. Eiförmig und dann später im Herbst, ganz wichtiges Erkennungsmerkmal, natürlich die Früchte, ja, die Schlehen. Die Schlehen sind Steinfrüchte. So von der Farbe erinnern sie an, ja, an Zwetschgen oder Pflaumen. Es ist ja die Schlehe, ist ja quasi die Urform der Zwetschge und der Pflaume. Und
Zeig's mir.
sind so dunkelblau, fast schon schwarz. Also bläulich-rot, fast schon schwarz ist die Farbe. Und sie sind kugelförmig, ja, also ganz rund, nicht so oval wie die Zwetschgen, sondern ganz rund, klein. 1 bis 1,5 Zentimeter groß. Es gibt auch Zuchtformen, wo die etwas größer sind, aber meistens sind sie relativ klein und recht hart, wenn man drauf drückt. Und ganz typisch auch für diese Früchte ist, dass sie so ein bisschen weißlich sind, ja, so wie wenn so ein bisschen eine Mehlschicht drüber ist, ja, so ein bisschen bepudert sind die Früchte. Und wenn man da drüber wischt, dann geht dieses Weißliche weg und dann hat man die schöne dunkelblau-schwarze Farbe.
Ja, man kann sie richtig polieren, wie auch bei einer Zwetschge. So richtig
Genau.
schön polieren, ja.
Genau. Ja.
Letztes Jahr habe ich sie gesehen, in der Frucht, und dieses Jahr warte ich jetzt eben auf die Blüte. Also, wenn du sagst, bei dir, dann wird es bei mir auch schon sein, im Speckgürtel auf jeden Fall.
Ja, es hängt ein bisschen vom Standort ab, wie
Ja.
sonnig es ist, und natürlich wie hoch auch. Aber in niedrigen sonnigen Lagen ist es also jetzt Ende März schon, blühen die schon.
Ja. Jetzt haben wir ja schon, wo wir sie finden oder wo wir ihn finden, korrekterweise. Was sollte man wissen, deiner Meinung nach? Gibt's da was, was du uns gerne erzählen möchtest?
Ja, für mich das Schönste am Schwarzdorn, am Schlehdorn ist, dass es ist eine Pflanze, die in unserer Region, also der Schwarzdorn, Schlehdorn kommt ja hauptsächlich in Europa vor, auch in Asien und Nordafrika, aber wirklich so in gemäßigten Klimagebieten und da, wo wir wohnen, wird der Schlehdorn seit ewigen Zeiten genutzt. Ja, und zwar wirklich, man hat Funde aus der Steinzeit, wo man Überreste von Schlehen gefunden hat, von Schlehenkernen, konnte man feststellen, dass es wirklich Schlehen waren. Das heißt, die Menschen haben schon in der Steinzeit die Früchte als Nahrung genutzt, als Stärkungsmittel genutzt, als Vorrat auch genutzt für den Winter. Natürlich im Herbst muss man sich Vorrat anlegen, ja, wenn man das alles aus der Natur nimmt. Und da sind waren die Schlehen seit jeher ein wunderbares stärkendes Nahrungsmittel, stärkendes Vorratsnahrungsmittel. Und sie wurden bestimmt auch als Heilmittel genutzt, weil unsere Ahnen haben die Pflanzen immer sowohl als Nahrung als auch als Heilmittel genutzt. Ja, das ging immer Hand in Hand. Dieses Wissen war ja sehr, sehr stark in den Menschen einfach vorhanden. Ja, die hatten einfach auch die Natur zur Verfügung und nichts anderes und haben entsprechend sie auch genutzt. Also sehr, sehr lange Tradition als Nahrung, Heilmittel, auch heute noch. Und das Zweite ist, es ist eine ganz, ganz bedeutende Pflanze für unser Ökosystem. Und das ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Ich möchte es ein bisschen weitergeben, dass man nachdenkt, wie können wir unserem Ökosystem etwas Gutes tun? Ja, wie können wir für die Tiere, die Kleintiere, aber auch die, also Insekten, Nagetiere, Vögel, wie können wir denen was Gutes tun? Ja, weil wir immer nur überlegen, was nehmen wir aus der Natur, was können wir essen, was können wir verarbeiten, das ist auch toll, ja, das verstehe ich voll. Aber andererseits sollten wir uns auch immer ein bisschen fragen, was können wir tun, was können wir geben und wie können wir etwas für die Natur beitragen? Und da hilft der Schlehdorn sehr.
Das ist ja auch ein Grund, warum ich den Kalender überhaupt gemacht habe, weil ich mir dachte, was kann ich beitragen ökologisch? Und mein Gedanke war eben, dass Menschen, die ohnehin einen Kalender verwenden, dann zufällig hier Pflanzenporträts drin haben und vielleicht was pflanzen oder vielleicht was stehen lassen oder weniger Rasen mähen, anfangen sich damit auseinanderzusetzen, wie oft Rasen mähen, wie das Laub liegen lassen, wie kann ich einen Unterschlupf bieten und so weiter. Das war irgendwie so mein
Ja,
Ursprungsgedanke. Und
genau.
ja, ich
Und es
verarbeite
geht
ja auch
ja auch
ganz wenig.
auch bei dem Titel von der Natur inspiriert, das finde ich ja auch das Schöne. Einerseits eben von der Natur inspiriert, aber auch für die Natur inspiriert. Das finde ich das Schöne.
Ja, genau. Also was für eine Bedeutung hat sie? Oder sollen wir später drauf? Möchtest du jetzt schon? Sollen wir weitermachen mit den Inhaltsstoffen? Oder möchtest du von der ökologischen Bedeutung noch weiter erzählen?
Ich würde sagen, wir bleiben jetzt noch ein bisschen beim Schlehdorn und wie man ihn nutzt und wird dann später nochmal auf dieses Gesamtkonstrukt Hecke gerne ein bisschen weiter eingehen, ja, weil wir ja gesagt haben, wir werden auch über die Hecke reden und das können wir dann später, würde ich sagen, ein bisschen ausführlicher machen.
Gut, dann kommt das später noch und dann sprechen wir mal über die Inhaltsstoffe. Der ist ja wirklich ein Kraftpaket, auch wieder ein Kraftpaket. Welche Inhaltsstoffe hat der Schlehdorn und welche findest du besonders interessant?
Ja, also beim Schlehdorn ist eben ein Strauch und da muss man natürlich die einzelnen Pflanzenteile unterscheiden, was sie für Inhaltsstoffe haben. Und da haben die Blüten und die Rinde, ja, also früher unsere Ahnen haben alles genutzt, davon kann man immer ausgehen, die haben eigentlich von den meisten Pflanzen alles genutzt, die Blüten, die Rinde, die Blätter und die Früchte. Und wenn man jetzt bedenkt, die Blüten, die Blätter und die Rinde, dann haben die relativ ähnliche Inhaltsstoffe. Und nämlich ganz vorrangig kann man sagen Gerbstoffe, auch Flavonoide und Bitterstoffe natürlich. Aber das Dominante bei dieser Pflanze sind wirklich die Gerbstoffe. Und die Gerbstoffe sind, wenn man jetzt also die Blüten, Blätter und Rinde nimmt oder Blütenblätter und Stiele nimmt, bei vielen Rosengewächsen dominant. Ja, das ist typisch für die Rosengewächse ist, dass sie einen hohen Anteil an Gerbstoffen haben. Ja, wenn man jetzt kann man ein Beispiel eines anderen Rosengewächs nehmen, also mal zum Beispiel die Wildrose natürlich mit der Hagebutte als Frucht, aber zum Beispiel auch, wo man nicht denken würde, dass es ein Rosengewächs ist, was aber auch ein Rosengewächs ist, zum Beispiel der Frauenmantel, ja, das ist auch ein Rosengewächs und das hat auch einen hohen Anteil an Gerbstoffen. Und die Flavonoide, das ist eben ein anderer Pflanzeninhaltsstoff und die Gerbstoffe erklären auch die ursprüngliche Anwendung von Blüten, Blättern und Rinde. Ja, Blüten, Blätter und Rinde sind getrennt von den Früchten. Ja, die Früchte würde ich ein bisschen später eingehen, aber Blüten, Blätter und Rinde aufgrund der Gerbstoffe und der Flavonoide und der anderen Inhaltsstoffe, ätherisches Öl auch ein bisschen, die wurden eben früher genutzt. generell zur Stärkung von Magen und Darm. Ja, also es ist so, Gerbstoffe muss man sich vorstellen, die haben so eine zusammenziehende Wirkung. Ja, also die wirken austrocknend und zusammenziehend auf Schleimhäute und Haut. Also Haut generell und Schleimhäute. Und deshalb hat man die Pflanzen genutzt als Stärkungsmittel für Magen und Darm, aber auch für alles, was mit der Haut zu tun hat. Ja, also die Haut, wenn die Haut zu Entzündungen neigt oder zu Unreinheiten, da helfen auch die Gerbstoffe. Und zwar sowohl innerlich als auch äußerlich, aber vor allem auch äußerlich, weil sie die Haut zusammenziehen, austrocknen und dadurch entzündliche Prozesse reduzieren. Ja, also sie wirken antibakteriell, keimwidrig, weil Keime brauchen meistens ein nasses Milieu. Gerbstoffe trocknen die Haut aus und dadurch wirken Gerbstoffe automatisch keimwidrig. Ja, das kann man sich so, kann man sich erklären, warum die Pflanze gerne auch für die Haut oder für entzündete Haut verwendet wird. Und innerlich kann man die Gerbstoffe verwenden, eben gegen Durchfall zum Beispiel. Ja, also alle Gerbstoffpflanzen kann man verwenden gegen Durchfall. Jetzt liest man auch immer wieder, wird man sich fragen, dass die, warum ist das so? Der Schlehdorn ist verdauungsanregend, ja. Also das ist auch kein Widerspruch. Es gibt einige Pflanzen, die man sowohl gegen Durchfall verwenden kann, aber auch verdauungsanregend sind. Und da ist auch der Schlehdorn unter diesen Pflanzen. Und es ist kein Widerspruch, weil auf der anderen Seite hat der Schlehdorn auch Bitterstoffe und Bitterstoffe wirken generell immer verdauungsanregend. Ja? Und dann muss man die Frucht betrachten. Die Frucht hat andere Inhaltsstoffe. Und zwar einerseits findet man bei der Frucht eben auch Gerbstoffe. Eh klar. Man findet aber zusätzlich eine Fülle von Vitaminen und Mineralstoffen. Ja, es hat einen sehr hohen Gehalt an Vitamin C, einige B-Vitamine auch und auch einige wertvolle Mineralstoffe. Und das erklärt eben auch, warum die Früchte so ein Stärkungsmittel sind. Ja, schon von jeher als Stärkungsmittel genutzt werden. Auch Fruchtsäure ist enthalten und Anthocyane, das ist der violette Farbstoff. Ja, den findet man in allen dunklen Früchten, in zum Beispiel in Brombeeren, in den Holunderbeeren, in den Heidelbeeren. Und diese Anthocyane, die wirken auch generell stärkend, aber auch antioxidativ. Ja, also so kann man jetzt sagen, von den Inhaltsstoffen her haben die Früchte eine entzündungshemmende Wirkung, eine antioxidative Wirkung. Das heißt, sie schützen unsere Zellen, sie schützen die auf zellulärer Ebene. Und sie sind einfach so, ja, vitalisierend, ja, einfach mit den Vitaminen, mit den Mineralstoffen. Auch Zucker ist enthalten, Pektine sind enthalten, es sind Ballaststoffe. Also eine ganz, ganz tolle Frucht. Man kann sich auch so vorstellen, dass bei den Wildfrüchten ist immer die Inhaltsstoffe sehr, sehr kleinen Raum. Ja, das ist das Schöne an den Wildfrüchten. Wenn man jetzt die Hagebutten nimmt oder die Weißdornfrüchte oder eben die Schlehen, man braucht viel, viel weniger als bei den gezüchteten Früchten, ja, weil einfach die Inhaltsstoffe auf viel, viel kleinerem Raum sind und man hat den gleichen positiven Effekt für die Gesundheit. Also dieses antioxidative, Immunkraftstärkende aufgrund des Vitamin C und so weiter hat man schon mit einer sehr, sehr kleinen Menge an Früchten.
Eine praktische Frage. Wenn ich jetzt jetzt weiß ich ja, ich weiß ja jetzt schon, wo ich meine Schlehe finde, wenn ich die Blüte erkenne und die Rinde und den Standort beachte, und wann kann ich denn mit der Frucht rechnen?
Ja, also die ersten Früchte findet man schon im Oktober. Also so je nachdem, wie warm der Sommer war, sogar schon früher. Aber so die klassische Sammelzeit, sage ich mal, ist ja September, Oktober. Eigentlich ist es so, dass die klassische Sammelzeit erst nach dem ersten Frost wäre. Ja? Also eigentlich wäre die klassische Sammelzeit erst im November. Wenn man schon wirklich Nachtfrost hat und wenn die Beeren bereits gefroren sind. Warum ist das so? Weil die Früchte haben sehr viel Gerbstoffe und sind, also schmeckt sehr sauer und wenn man in eine noch nicht reife Frucht beißt, ja, also man findet die Frucht zwar schon im Oktober, aber wenn man da hineinbeißt, dann merkt man, dass ihm so richtig alles zusammenzieht, ja, so richtig und auch sehr sauer, ja, also das ist wirklich nicht angenehm, wenn man da reinbeißt, denkt man sich, boah, niemals kann ich das essen. Und wenn dann der erste Frost ist, also wenn die Frucht wirklich durchfriert, dann bilden sich Zucker, also dann bilden sich Kohlenhydrate und dann wird die Frucht süßer und sie wird auch weicher und bekömmlicher. Also die Reife der Frucht ist erst nach dem Frost.
Aber es wäre okay, wenn ich sie auch vorm Frost, also ich kriege nicht Bauchschmerzen oder Durchfall oder so. Ich kann sie auch gleich vom im Oktober mal snacken vom Baum.
Ja, also das wirst du merken, dass das nicht möglich ist. Ja, also
Okay.
jetzt unabhängig davon, dass es wirklich kein angenehmes Erlebnis ist, das so zu essen, ist es auch, dass die unreifen Früchte einfach aufgrund ihres hohen Gerbstoffgehalts nicht so bekömmlich sind.
Schon,
Ja,
habe
dann
ich.
kann man einen Trick anwenden. Man kann den Frost quasi nachahmen. Man nimmt einfach die Früchte und man kann sie auch gleich waschen und die kleinen Ästchen rausgeben und dann gibt man das ins Gefrierfach. Und lässt da 2 Tage, 2, 3 Tage richtig gut durchfrieren. Und dann kannst du die entweder direkt so naschen. Also ich mache es dann so, ich nehme mir immer so ein paar raus und lasse die halt auftauen und nasche. Und oder du kannst sie weiterverarbeiten. Aber durch diesen Frosttrick werden sie süßer, bekömmlicher und dann auch, ja, man kann es durchaus auch roh essen. Man soll jetzt nicht die irrsinnig viele Mengen roh essen, aber roh haben sie natürlich einen hohen Anteil an Vitaminen und also super Food quasi, sowohl roh als auch verarbeitet, aber man kann ein paar auch roh essen. Und wenn du im Winter unterwegs bist, nach den ersten Frosten, wirst du merken, dass die ganz schon süß geworden sind und dann kannst du sie auch vom Busch naschen. Es ist nur häufig so, dass die Vögel zuvorkommen. Ja, der Grund, warum man jetzt eigentlich nicht bis Mitte, Ende November wartet, ist, weil halt die Vögel lieben das und es kann sein, dass du dann halt einfach je nach Standort des Strauchs gar keine Früchte mehr findest, ja, oder dass man sagt, so wenige, die würde ich niemals nehmen, ja. Ich würde die Früchte auch nur sammeln, wenn wirklich ausreichend Früchte oben sind, ja. Also wenn jetzt, ich weiß nicht, keine Ahnung, 10 Schlehen auf dem Strauch hängen, dann würde ich das wirklich lassen, ja. Das ist viel zu wichtig für die Tiere als Nahrung.
Tatsächlich bei meinem Strauch, bei dem ich war, da hängen jetzt noch welche. Da habe ich mich aber jetzt nicht getraut, weil ich mir dachte, die sind sicher schon vergoren.
Ja, musst es probieren, ja. Aber
Ja.
es ist natürlich eine lange Zeit, ja.
Ja. Und natürlich zum Sammeln, das gilt immer, dass man immer achtsam sammelt und am besten so, dass man nachher gar nicht bemerkt, dass jemand gesammelt hat und immer bedenkt, dass wir ja gut versorgt sind grundsätzlich und die Naturlebewesen da einfach darauf angewiesen sind. Also egal, um
Ja.
was es geht, jetzt nicht nur Früchte, auch Kräuter, dass man da immer sowieso die Hanfstraußregel beachtet und dann auch immer schaut, ob der Standort geeignet ist oder ob man es lieber lassen sollte.
Genau, ja. Ganz wichtig.
Und den Artenschutz auch. In manchen Regionen sind Sachen auch geschützt, die in anderen Regionen nicht geschützt sind. Auch den regionalen Artenschutz immer beachten. Okay. Also ich bin ja auch eher so, dass ich mir denke, ich würde eher oder nicht eher, sondern nur die Beeren verarbeiten. Ich würde die Blüten auch einfach lassen. Die Blüten sind halt zum Anschauen voll schön und aus jeder Blüte wird eine Beere und ich würde dann einfach warten, bis die Beeren da sind. Und was kann ich denn machen, wenn ich jetzt sage, ich bin Anfängerin oder Fortgeschrittene? Was hast du mitgebracht für ein Rezept?
Ja, also ich habe tatsächlich ein Rezept mit den Beeren mitgebracht, also mit den Steinfrüchten, den Schlehen. Und zwar, ja, ich habe lange überlegt, was ich nehmen soll, aber habe mich dann doch für den Klassiker entschieden, weil das für mich einfach, es ist so eine Delikatesse. Ja, und zwar rede ich vom Schlehenlikör, beziehungsweise von dem Klassiker, dem Schlehen-Gin. Ja, Schlehen-Gin ist irrsinnig einfach herzustellen und es ist so köstlich. Und so wertvoll, weil es eben auch so tolle Inhaltsstoffe hat. Ja, der Schlehen-Gin ist ja, finde ich, gerade für alle, die so ein bisschen kräuteraffin sind, ganz besonders toll, weil Gin wird ja aus Wacholder gemacht und Schlehe, und dann hast du diese Kombination von dieser tollen Pflanze Wacholder, ja, das ist auch so eine magische Pflanze, und der Schlehe, und es ist einfach auch geschmacklich, es ist absoluter Hammer, ja, absolut gut. Und so leicht zu machen, ja. Also ich erkläre es kurz, weil es wirklich, eigentlich in 3 Sätzen kann man es erklären. Was man macht, ist, man sammelt halt Schlehen und tut dir ein bisschen die Blätter weg, die Stängel weg, waschen und etwas abtupfen, trockentupfen, und dann kommt das ins Gefrierfach, wie wir es vorher erwähnt haben. Und dann lässt du das ein paar Tage, also 2, 3 Tage im Gefrierfach, und dann nimmst du die tiefgefrorenen Schlehen, gibst sie in ein großes Schraubglas, ja, also am besten einfach so einen großen Behälter, wo eine Flasche Gin oder 1 Liter Gin hineinpasst, je nachdem, wie viel du herstellen willst. Ich mache jetzt mal das Rezept mit einer Flasche, 700 Milliliter Flasche Gin, ja, normale Ginflasche, wie man sie kauft, guter, trockener Gin. Und du nimmst dann ein Schraubglas, wo eben diese 700 Milliliter plus Früchte hineinpassen und gibst, misst, du brauchst dann 350 Gramm Schlehen, die tust du abwiegen und gibst in das Glas, tiefgefroren, das ist wichtig, und gibst gleich den Gin drauf. Und dadurch, dass die gefroren waren und dieser Temperaturunterschied, wird da die Haut auch leicht aufgemacht. Ja, dann erspart man sich, dass man das irgendwie ansticht, liest man immer wieder, aber diesen Schritt erspart man sich dadurch, dass man die tiefgefrorenen Früchte direkt mit dem Gin übergießt. Also 350 Gramm tiefgefrorene Schlehen mit 700 Milliliter Gin, normaler Flasche Gin, trockenen Gin. Und dann kommen noch die halbe Menge der Schlehen Zucker dazu. Ja, also man nimmt die halbe Menge der Schlehen Zucker, je nachdem, ob man süß haben will oder nicht. Wenn man es weniger süß haben will, nimmt man einfach weniger. Aber man nimmt im Normalfall, das kann man sich merken für jedes Rezept, also wenn jetzt er sagt, ihr macht 2 Liter Schlehengin, dann würdet ihr, also man nimmt immer die Hälfte der Liter Schlehen und dann die Hälfte davon Zucker. Das ist irrsinnig einfach zu merken. Also wenn man sagt, man macht 2 Liter Schlehengin, dann sind das 1 Kilo Schlehen und die Hälfte davon an Zucker. Ja,
Easy. Das ist wirklich einfach.
ganz leicht zu merken. Ja, oder bei 700 Milliliter sind es dann eben 350 Gramm Schlehen und die Hälfte Zucker. Wenn man es weniger süß will, kann man es weniger Zucker nehmen. Aber eigentlich ist Schlehengin ein süßes Getränk, es ist eigentlich ein Likör. Also eigentlich ist es süß. Und dann lässt man das Ganze 3 Monate ziehen. Am Anfang tut man es noch täglich ein bisschen so schwenken, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Und dann lässt man das 3 Monate lang ziehen. Und dann kann man es abseihen durch ein normales, so ein Haushaltssieb. Und dann sollte man es auch noch ein bisschen fein abseihen, am besten durch einen Kaffeefilter. Nimmt man einfach einen Trichter, gibt einen Kaffeefilter hinein und lässt das durchrinnen. Das dauert eine Zeit, aber die Zeit hat man im Normalfall. Und dann hat man ganz, ganz gut filtrierten Gin, wo nichts mehr drin ist und der hält dann auch wirklich sehr, sehr lange. Und wichtig ist, dass man den Gin nachreifen lässt, ja, den Schlehengin. Das heißt, mindestens 3 Monate lässt man ihn nachher noch liegen.
Okay.
Und je länger man ihn liegen lässt, desto besser wird er. Das heißt, wenn man das zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk machen will, dann ist gleich einmal die schlechte Nachricht, es geht sich nicht für das gleiche Weihnachten aus, aber für das Weihnachten danach. Ja, also Geduld wird in diesem Fall belohnt, weil je länger man es nachreifen lässt, desto dieses Aroma kommt so viel mehr raus, das glaubt man gar nicht. Ja, das glaubt man nicht. Ich habe mal eine Flasche vergessen. Gar nicht mehr gewusst, dass ich die noch in meinem Küchenschrank habe und habe dann wirklich so 1,5 Jahre später und es war kein Vergleich, ja, kein Vergleich mit von dem Geschmack, wie das nachgereift ist.
Wow, das ist
Ja.
wirklich easy. Das ist wirklich,
Ganz
das
easy.
gefällt mir, wenn
Ja.
das so leicht ist. Fange ich vielleicht
Wirklich
auch an,
drei Zutaten
Gin
und
zu
es schmeckt
trinken.
fantastisch. Warum schmeckt so gut? Weil du hast einerzeit diesen Geschmack der wilden Schlehe, das erinnert an Zwetschge, ja, so Pflaumengeschmack. Und andererseits hast du aber auch den Geschmack, der von den Steinen rauskommt, also von den Kernen. Und das ist so ein bisschen dieses Mandelaroma. Die ganze
Okay.
Schlehe hat auch ein bisschen so was Mandeliges. Ja, das kommt von der Blausäure, von den Blausäureglykosiden. Das ist eben, auch wenn du an den Blüten riechst, ja, hast du dieses Mandelige. Und das haben eigentlich alle Steinfrüchte, also alle, ja, also kennt man ja auch zum Beispiel von den Zwetschgenkernen, ja, die haben ja auch sowas Mandeliges, also die haben das alle gleich. Man sollte die Kerne deshalb auch nicht essen, ist eh klar. Aber man hat in dem Likör auch dieses, es ist so ein vielfältiges Aroma, weil man hat einerseits das Aroma des Gins, dann hat man dieses Zwetschgige, dieses Fruchtige, Süße und dieses Mandelige. Also es ist ein wirklich tolles Aroma.
Aber rein theoretisch könnte ich den Gin auch ersetzen mit einem Korn, oder?
Ja, du
Und
könntest auch
dasselbe, ja.
Korn nehmen oder Wodka nehmen, ist alles möglich. Ich mache auch manchmal einfach so einen weihnachtlichen Likör, dann nehme ich Wodka, weil der geschmacksneutral ist und dann gebe ich zum Beispiel auch noch eine Gewürznelke dazu oder eine halbe Vanilleschote, macht sich auch sehr gut und dann ist das so ein Weihnachtszwetschgenlikör, ja, also Weihnachtsschlehe, aber das schmeckt ein bisschen wie Zwetschge und dann hast du diesen dieses Weihnachtliche. Und das Tolle an dem Likör ist, du hast ja nicht nur quasi den Genuss, sondern du hast ja die ganze Fülle an Inhaltsstoffen da drinnen. Ja, also du hast ja die ganzen, du hast die Vitamine, die Fruchtsäuren, die Gerbstoffe, also alles wird durch den Alkohol auch herausgelöst und ist ein Genussmittel, aber auch ein quasi ein bisschen Medizin. Und man nimmt das zu sich in sehr, sehr kleinen Dosen, also wirklich so hin und wieder mal als Digestiv oder als Aperitif ein Likörgläschen. So, ja, ist gut für die Seele, ist gut für die Verdauung. Ist ein ganz, ganz tolles Rezept.
Also es ist, ich sage auch, ich trinke ja keinen Alkohol, aber ich liebe Zirben, Schnaps und ich sehe das auch eher als Medizin.
Ja,
Also das
ja.
ist eh so wertvoll und so kostbar, das soll man ja eh nicht so im Becher trinken,
Genau,
sondern
ja.
im Fingerhut quasi.
Genau, immer wieder mal so ein kleines Gläschen und genießen und danken dieser wunderbaren Pflanze.
Ja.
Und ja, ganz bewusst auch sein, dass das auch was, ja, dass das auch was Gutes ist. Also kommt immer auf die Dosis an, natürlich, ja. Also natürlich ist, kommt es beim Alkohol sehr auf die Dosis an, aber in ganz, ganz kleinen Mengen ist es wirklich was Herrliches.
Ich habe ein Schlehen-Oxymel im Kühlschrank von
Ja.
einer Freundin. Das ist sehr essiglastig, deswegen schmecke ich jetzt nicht so die Schlehe raus. Und das ist auch mit Rosmarin, also ich glaube, der ist auch recht dominant. Aber ja,
Aber gut, dass
vielleicht.
du sagst, also für alle, die sagen, sie wollen keinen Alkohol, kann man genau die gleichen, man geht genau gleich vor und nimmt einfach statt dem Alkohol ein Oxymel, das ist eine Mischung aus Apfelessig und Honig und würde dann zum Beispiel ein Teil Apfelessig, zwei Teile Honig, also ein Glas Apfelessig, zwei Gläser Honig nehmen oder man kann sogar ein Glas Apfelessig, drei Gläser Honig, wenn man es noch süßer will. Ja, das kann man variieren. Aber so hat man auch, hätte man ein super Rezept, wenn man keinen Alkohol will. Und das nimmt man dann, das ist ein Getränk, ja, das kann man. Und nimmt man ein, zwei Esslöffel auf ein Glas Wasser oder ein bisschen Mineralwasser, wenn man das Perlen haben möchte, dann kann man so quasi auch einen alkoholfreien Schlehensekt machen. Ja, das ist auch, das ist eine gute Alternative für alle, die sagen, sie wollen keinen Alkohol zu sich
Und er
nehmen.
färbt sich auch ein bisschen dunkel, also hat schon
Ja.
verschiedene Stadien durchlebt.
Ja, kriegt eine schöne Farbe.
Ja,
Ja.
voll. Gut, dann sind wir jetzt bei der ökologischen Bedeutung
Ja.
angelangt. Was gibt es da zu berichten oder auch vielleicht sogar zu Hecken insgesamt? Was möchtest du da teilen mit uns?
Ja, also der Schlehdorn gehört für mich in jede Hecke. Ich bin ja großer Verfechter von Hecken. Also mein Wunsch wäre, dass alle, die die Möglichkeit dazu haben, eine Hecke anlegen. Ja, ob das jetzt im Garten ist oder in der Nachbarschaft oder Landwirte, ja, dass die Landwirte vielleicht wieder diese alte Tradition der Windschutzgürtel ein bisschen aufleben lassen. Und vielleicht das Einfachste jetzt mal zu Leuten, gehen wir mal zu Leuten, die einen Garten haben und das machen wollen. Da ist der Hinweis, wenn man eine Hecke anlegen möchte, dann sollte man wirklich möglichst auf heimische Pflanzen zurückgreifen. Ja, warum? Weil das Ganze ist ein Ökosystem und die ganzen Tiere, die bei uns leben, sind wirklich auf diese heimischen Pflanzen angewiesen. Ja, die klassischen Heckenpflanzen, dazu zählt der Schlehdorn eben, aber auch der Weißdorn. Ja, der Weißdorn ist ja ganz ähnlich, also hat auch weiße Blüten, aber die Blätter kommen vor den Blüten, so kann man unterscheiden. Oder auch die ganzen Wildrosen, ja, die Wildrosen, die wunderschönen, die Hagebutten dann bilden, aber auch die Kornelkirsche, die Felsenbirne, der Holzapfel, also quasi, das sind alles die Eltern unseres Obstes, ja, unsere Kulturfrüchte. Also eben die Schlehe ist quasi die Urform der Zwetschge oder Pflaume, der Holzapfel ist der Urvater des Apfels und die Felsenbirne, also so kann man das ableiten. Aber auch zum Beispiel ja, die Traubenkirsche oder der rote Hartriegel, ja, das sind alles so klassische Heckenpflanzen. Oder natürlich der Holunder. Das sind alles klassische Heckenpflanzen und die stehen meistens ineinander, ja, also die stehen ganz, ganz eng ineinander und haben früher, in früheren Zeiten, nicht nur ein Lebensraum für Tiere gebildet, sondern auch, waren auch oft so Schutz. Ja, die waren auch, oft hat man Hecken gepflanzt als Abgrenzung von den Höfen, ja, als klassische Schutzpflanzen. Und viele von diesen Pflanzen bieten zahlreichen Lebewesen nicht nur Nahrung, sondern auch einen Lebensraum. Dadurch, dass viele von diesen Pflanzen Stacheln haben, ja, oder eben sogar spitze, lange Dornen, so wie der Schlehdorn, also Schwarzdorn oder der Weißdorn, bieten sie Schutz. Also zum Beispiel kleine Vögel kann man sich vorstellen, ja, wenn die da in diesen Büschen sitzen und das ist ein irrsinnig dorniger Strauch, dann haben natürlich die Feinde, also jetzt die Raubtiere, weniger Chance, diesen Vogel zu erwischen. Ja, also wenn das jetzt irgendein ein Marder oder sowas ist, dann können die Vögel in diesen Strauch Zuflucht finden. Es gibt zum Beispiel auch Vögel, die wirklich auch ihre Nahrung lagern. Ja, das Beispiel ist der Neuntöter, das ist ein kleiner Singvogel, der verwendet die Dornen vom Schwarzdorn, also vom Schlehdorn, um da Käfer, die er später fressen will, aufzuspießen. Ja, das ist quasi die Vorratskammer. Das finde ich auch so eine schöne Vorstellung. Und die Blüten sind ganz, ganz wichtige Nektarquelle, gerade beim Schwarzdorn. Der Schwarzdorn blüht ja als einer der ersten Pflanzen, also wirklich ganz, ganz früh. Diese weißen Blüten, die Kornelkirsche blüht auch recht früh, die ist gelb. Und diese früh blühenden Pflanzen, auch die Weiden, ja, was wir als Palmkätzchen nennen, also die Salweide und die anderen Weiden. Und diese drei, wenn man die drei jetzt nimmt, also die Weiden, die Kornelkirsche und der Schlehdorn sind wirklich essentielle erste Nahrungsquellen für Wildbienen, vor allem für Hummeln. Hummeln sind die frühen Wildbienen, die unterwegs sind, aber auch unzählige andere Insekten, also Fliegen, Käfer, Schmetterlinge. Schmetterlinge lieben diese süßen Nektar von der Schlehe. Und einerseits lieben sie den Nektar und andererseits setzen die Schmetterlinge, also legen die Schmetterlinge ihre Eier. Und ich habe mal gelesen, dass bis zu 70 Schmetterlingsarten im Schlehdorn irgendeine Art von Leben finden. Ja, entweder als Nahrungsquelle oder wirklich auch ihre Eier dorthin legen, damit die Raupen dann später die Blätter zum Fressen haben. Ja, also es sind auch Nahrungsquelle für die Raupen. Und der Schlehdorn übertrifft da sogar die Brennnessel. Also die Brennnessel ist immer so eine hochgelobte Schmetterlingspflanze. Ja, Brennnessel ganz, ganz wichtig. Wenn ihr einen Garten habt, lasst Brennnessel. Wenn ihr Schmetterlinge wollt, lasst Brennnesseln. Ja, es gibt einige Schmetterlinge, das sind die Raupen sogar abhängig von den Brennnesseln als Nahrung. Und viele Schmetterlinge präferieren Brennnessel für ihre Nachkommen, für die Raupen. Und genauso ist es beim Schlehdorn. Also ganz, ganz viele Raupen fressen die Blätter, die Schmetterlinge legen ihre Eier und die erwachsenen Schmetterlinge lieben den Nektar. Also wir haben die Schmetterlinge, wir haben die Vögel, wir haben die ganzen Insekten, die anderen Insekten, die Bienen, Käfer und so weiter. Und dann, was auch oft vergessen wird, die kleinen Nagetiere. Ja, in so einer Hecke, also im Schlehdorn, Weißdorn, Wildrosen und so weiter, leben unzählige kleine Nagetiere. Kleine verschiedene Mäuse, ja, Igel, ja, verschiedenste kleine Hasen auch teilweise, verschiedene kleine Nagetiere finden auch Zuflucht in diesen Hecken. Also Hecken ganz, ganz wichtig für Tiere, für Tiere, für Insekten. Ja, das so ein bisschen zur Hecke.
Voll schön. Ja, ich möchte ja eine Salweide und eine Kornelkirsche hier bei mir in der Wohnhausanlage pflanzen. Ich habe es im Herbst verabsäumt, weil so viel los war eben im Kalender. Und jetzt traue ich mich nicht, weil halt die Kraft in den Blüten ist und nicht in den Wurzeln. Ich werde, glaube ich, mich nochmal erkundigen im Gartencenter, wie das, oder eben beim Gärtner, in der Gärtnerei, wie das andere machen. Aber vielleicht werde ich noch eine pflanzen oder bis in den Herbst warten. Da habe ich das Gefühl, bin ich auf der sicheren Seite.
Ja, also du kannst, also man kann auch Ableger machen vom Weißdorn. Da kann man, also wenn man nach der Blüte, kann man eben Äste abschneiden und einfach in ein Pflanzgefäß, also mit Anzuchterde geben und dann schlägt die Wurzeln. Ja, das kann man auch machen. Also man kann die quasi auch selber mit Ablegern vermehren. Oder der Weißdorn, der hat auch, der Weißdorn, der Schwarzdorn hat auch Wurzelausläufer. Und man kann auch diese Wurzelausläufer zum Beispiel nutzen, um den Schwarzen zu vermehren. Also es gibt auch Möglichkeiten, den Schwarzen sogar selber zu vermehren, wenn man die Geduld hat, ja. Sonst natürlich das Beste ist, wenn man eine gute Bezugsquelle hat, ja, für diese ganzen Wildpflanzen. Also ich persönlich bin eher so zeitlich limitiert, deshalb bin ich immer sehr froh, dass ich für alle Pflanzen gute Bezugsquellen habe.
Wo beziehst du deine Pflanzen dann?
Also Heckenpflanzen beziehe ich immer im Herbst. Da gibt es sowas, das heißt die Heckentage. Ja, das ist in Niederösterreich, Wien und ich glaube auch im Burgenland. Und da kann man online die ganzen Heckenpflanzen bestellen, heimische Heckenpflanzen, die ich eben gerade erwähnt habe und noch mehr, kann man da bestellen. Und dann bekommt man die entweder geliefert oder man kann sie an bestimmten Orten abholen. Und das sind wirklich heimische Gehölze und die werden nachhaltig gezogen und da weiß man, dass es was Gutes ist.
Okay, das
Und die
recherchiere ich und.
Wildkräuter beziehe ich sehr, sehr gerne. Da gibt es einen Online-Shop, der heißt Wilde Blumen. Also ich bekomme da jetzt nichts dafür. Es ist einfach nur, weil ich das ein tolles österreichische Kleingärtnerei finde. Also die
Okay.
hat sich auf Wildkräuter spezialisiert.
Suche ich raus und verlinke auch unten. Und unten verlinke ich auch all deine Links, wo wir jetzt schon beim nächsten Thema wären. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Was bietest du an? Jetzt ist ja gerade Ende März. Was ist jetzt so das nächste, wo man mit dir zusammenarbeiten kann, bei dir was erfahren kann?
Ja, also alle, die in Wien leben, lade ich herzlich ein, sich mal meine Workshops anzuschauen. Ich mache Workshops zum Thema Naturkosmetik in Wien und natürlich die Kräuterwanderungen. Also jetzt im April und Mai habe ich mehrere Termine an verschiedenen Orten in Wien, Kräuterwanderungen. Die Fülle, die absolute Fülle von Natur. Es gibt keine bessere Zeit als April und Mai, um Kräuter kennenzulernen. Also wirklich ist es für Einsteiger gedacht, aber auch für Fortgeschrittene zum Vertiefen. Und für alle, die nicht in Wien leben, ist das nächste, was ich anbiete, ein Online-Kurs, der startet am 21. April und der heißt Dein Basiskräuterschatz. Und da geht es eigentlich um genau das Gleiche wie bei der Kräuterwanderung. Man lernt einfach so 10 bis 12 Kräuter kennen, die eigentlich überall wachsen. Ja, darum heißt Basiskräuterschatz, weil das etwas ist, das sind so universelle Kräuter, die überall wachsen und die man aber für so viel nutzen kann. Also die Philosophie dahinter ist, dass du mit diesen 10, 12 Kräutern wirklich ganz, ganz viel, die kannst du essen für die Gesundheit, für verschiedenste Anwendungen, auch kosmetisch nutzen. Und das ist ein Online-Kurs, wo man einerseits Videos in freier Zeiteinteilung anschauen kann, aber andererseits ist es eben, das ist ganz wichtig, ein begleiteter Kurs. Also man hat mit mir Live-Einheiten, auch einen gemeinsamen Workshop und ich beantworte die Fragen, wir vertiefen die Themen gemeinsam. Also es ist ein richtig, richtig toller. Richtig toller Kurs. Ich liebe ihn absolut. Freue mich sehr, sehr drauf.
Finde ich immer super, wenn das so ein bisschen interaktiv auch gestaltet wird, weil ich habe nur einen Online-Kurs gemacht und ich habe ihn gar nicht zu Ende gemacht, weil ich ja
Ja.
nicht dranbleiben. Also es war einfach schwierig,
Ja.
nur online, ja. Und dann, wenn
Ja,
man
ich
keine
habe das auch
Interaktion
die
aber
Erfahrung
hat.
gemacht, dass man so ein bisschen so in den
Ja.
Hintern treten braucht und auch für Fragen. Ich habe dann auch wirklich teilweise Kursteilnehmerinnen, die dann sofort, es gibt dann auch eine WhatsApp-Gruppe und die dann sofort Fotos schicken und fragen, bitte, ich verstehe es nicht, was ist der Unterschied zwischen der und der Pflanze? Und dann kann man das sofort beantworten.
Ja,
Das finde ich wirklich toll.
das ist super. Ja, gibt es jetzt von deiner Seite noch irgendwas, was du unbedingt sagen möchtest, hinzufügen möchtest?
Ja, ich möchte gerne hinzufügen, also ich möchte einladen, die Leute rauszugehen in die Natur und wenn es auch nur ganz kurz ist und bewusst wahrzunehmen, welche Geschenke da jetzt auf uns warten. Schaut mal, ob ihr den Schlehdorn findet. Ja? Man findet ihn relativ leicht an Waldrändern, in den Hecken. Und auch wirklich bewusst zu sein, dass man nur sehr wenig davon braucht. Ja, also weniger ist mehr, weil gilt für alle Wildkräuter. Ein unfassbares Geschenk, unfassbare Fülle von Inhaltsstoffen auf sehr, sehr kleinen Raum. Und probiert es einfach mal aus, schaut, was passiert. Ja, ihr könnt die Blüten zum Beispiel auch jetzt mal nur eine Blüte naschen oder zwei Blüten naschen, wenn ihr das mal wirklich ausprobieren wollt, dieses mandelige Aroma. Erfreut euch dran, schaut, wie viele Bienen da fliegen und ja, genießt es, die Fülle des Frühlings gerade sich jetzt in solchen Pflanzen wie dem Schlehdorn zeigt.
Schön, das unterschreibe ich genauso. Genau, wir sind jetzt tatsächlich am Ende angelangt. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Liked den Beitrag, stellt gerne eure Fragen. Wir versuchen, die zu beantworten. Ich leite das weiter, wenn irgendwas noch unklar ist. Und du siehst auch die Katze, gell, hinten. Sie kommen immer in jedem Video einmal vorbei. Liked den Beitrag gerne, abonniert den Kanal, schaut bei der Franziska auf jeden Fall vorbei. Vielleicht ist da was für euch dabei. Gerade eine Kräuterwanderung jetzt, eben in der Fülle der Natur. Genau, und damit verabschiede ich mich jetzt. Vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und danke an euch alle.
Ja, ich
Tschüss.
danke auch.
Schwupp.